Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Oehmicke und Kathi Hartinger auf meinsportpodcast.de.
Wir haben immer noch keine großen Überraschungen erlebt bei der Snooker-WM, aber wir haben gestern zwei wirklich fantastische Matches erlebt und einer der 16 Gesetzten, der ist am Rande einer Niederlage. Das haben wir alles gestern erlebt, am Tag 5, glaube ich jetzt, Tag 5 der Snooker-WM in Sheffield, und wir sprechen natürlich hier bei Total Clearance darüber, und das tue ich heute wieder mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Ja, wir müssen über ein Match sprechen, was wir vorher schon so ein bisschen umkringelt haben, weil wir gedacht haben, Mensch, da könnte ein bisschen was passieren. Kyren Wilson gegen Ding Junhui. Ding Junhui hatte sich in den letzten Wochen so ein bisschen wieder in Form gespielt, hatte sich dann auch relativ souverän durch die Quali durchgespielt und hatte eigentlich gehofft, auf einen anderen Gegner zu treffen als den in den letzten Jahren zum Crucible-Spezialisten erwachsenen Kyren Wilson. Kyren Wilson selber hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ach Mensch, mit Ding Junhui weiß ich nicht, ob ich den so unbedingt in der ersten Runde treffen will. Am Ende haben wir ein fantastisches Match erlebt, was Kyren Wilson knapp mit 10-8 gewonnen hat.
Ja, war wirklich ein herausragendes Snooker-Duell zwischen den beiden, und das löst Yan Mingtao gegen Chris Wakelin als bestes Match der WM bisher, denke ich, ab, denn beide spielten über beide Sessions hinweg wirklich tolle Snooker. Die spielten ja gestern ihr komplettes Match, heißt morgens die erste Session, am Abend dann die zweite Session, und Kyren Wilson musste sich gehörig strecken, um Ding Junhui hier wirklich niederringen zu können. Also das war ein fantastischer Schlagabtausch. Ding Junhui ist ja gleich mit 3-0 in Führung gestürmt, führte dann auch nach der ersten Session noch mit 5-4, nachdem Kyren Wilson erst auf 3-3 rankam und dann letztendlich auch in der zweiten Session sofort den ersten Frame holte und dann auf 5-5 herankam. Und dann kam ein Hin und Her zwischen beiden, die in dieser Phase nicht zu verschießen schienen. Hohe Breaks en masse, erst Ding Junhui, der quasi immer wieder in Führung ging, dann Kyren Wilson, der das mit einem hohen Break seinerseits konterte, quasi fast jeweils aus der ersten Chance heraus immer. Also da war eine ungenaue Safety gleichbedeutend mit dem Frameverlust. Also wirklich tolle Phase, und dann übernahm Kyren Wilson mit im 15. Frame mit einer 126 erstmals im Match überhaupt die Führung. Und gab sie bis dahin dann auch nicht mehr ab, auch wenn Ding Junhui noch mit einer 117 den Ausgleich schaffte zum 8-8. Und es sich so ein bisschen das Drama anbot, auch wenn wir bisher weiterhin keinen Decider hatten dieses Jahr im Crucible, aber es fühlte sich dann gegen Ende des Matches so ein bisschen so an. Denn im 17. und 18. Frame gab es quasi immer ein Muster. Kyren Wilson legte ein hohes Break vor, im 17. war es eine 65, Ding Junhui machte sich auf, das noch zu drehen. Hier war es dann eine 54, und es gab dann noch ein Safety-Duell auf die letzten Farben. Und Ding Junhui verschoss dann sehr unglücklich die Pinke, nämlich nicht nur so, dass er sie nicht lochte, sondern dabei noch die Weiße in die rechte untere Tasche brachte und damit Kyren Wilson quasi den Frame schenkte. Der ging damit wieder in Führung mit 9-8, und im 18. Frame gab es das gleiche Muster nochmal, eine 62 diesmal von Kyren Wilson. Und wieder war Ding Junhui eigentlich ganz gut dabei, das noch aufzuholen, verschoss dann aber eine sehr schwere Pinke auf die Mitteltasche, glaube ich, war es. Und nachdem er das gemacht hatte, brauchte er Snooker und gab das Match sofort auf, was ich ein bisschen merkwürdig fand tatsächlich, denn da schien der Frust dann doch in dem Moment Überhand genommen zu haben. Denn klar, Kyren Wilson hätte das vielleicht durchgezogen, aber vielleicht eben auch nicht. Also bis dahin waren es halt 1-2 Snooker, die Ding Junhui gebraucht hätte. Hätte man beim Stand von 8-9 vielleicht nochmal überlegen sollen, ob man da nochmal an den Tisch kommt. Aber ja, 10-8 Sieg für Kyren Wilson in einem wirklich fantastischen Snooker-Match, in dem sich beide nicht grämen müssten, wenn sie hier verloren hätten. Ding Junhui bisschen unglücklich vielleicht, hier als Qualifikant gleich in der ersten Runde auf Kyren Wilson getroffen zu sein, aber der hatte jetzt einen richtig schönen Test und hat meiner Meinung nach seine Ambitionen dieses Jahr im Crucible auch wieder sehr unterstrichen mit diesem Match.
Kyren Wilson, für den wird der Weg ja nicht einfacher. Er trifft jetzt auf Stuart Bingham in der zweiten Runde, und bei Stuart Bingham wissen wir ja auch, dass der sich im Crucible ähnlich wohlfühlt wie Kyren Wilson.
Ja, durchaus. Und ich glaube, das war genau das richtige Match auch, um reinzukommen in diese Weltmeisterschaft. Cameron Wilson hatte da keine Zeit, irgendwie drüber nachzudenken und sich so peu à peu rein zu grooven in diese Weltmeisterschaft. Der musste von Beginn an da sein. Das hat ihm Ding Junhui hier gleich klar gemacht und das hat er dann wirklich auch sehr gut gelöst. Und insgesamt halt auch vom kompletten Spiel her, nicht nur die hohen Breaks, sondern auch im taktischen Bereich wirklich eine sehr solide Leistung abgeliefert. Und was der auch wieder für fantastische Bälle gespielt hat. Es gab eine Szene gestern, die ich sehr passend fand. Ein fantastischer Split, den Cameron Wilson da gespielt hat, und über den kompletten Tisch, um wieder zurückzustellen auf die Roten, gleichzeitig gesplittet und dann noch den Weg über den kompletten Tisch wieder zurückgeschafft. Das war ein fantastischer Ball, den er da gespielt hat. Also wirklich rundum gelungene Leistung und da muss sich Stuart Bingham, glaube ich, gehörig anziehen. Also vielleicht nicht allzu viel anziehen, ist ja überdacht, aber ist wirklich ein toller Start in die Weltmeisterschaft gewesen für Cameron Wilson. Also untermauert so ein bisschen, dass er bei vielen, in Anführungsstrichen, der Geheimfavorit ist in diesem Jahr und ihn wirklich viele auf dem Zettel haben. Aber auch Ding Junhui, wie gesagt, da ist wieder vieles in die richtige Richtung gelenkt, habe ich so das Gefühl in dieser Saison. Bin ich gespannt, ob er das in der nächsten Spielzeit dann auch bestätigen kann.
Ich hatte Kyron Wilson als Weltmeister und deswegen war ich eigentlich sehr überrascht, dass er überhaupt die zweite Runde erreicht hat. Gut, Kyron Wilson ist also in der nächsten Runde, trifft auf Stuart Bingham. Ein weiteres Match, was gestern wirklich spannend war und wirklich herausragend war und wo ich nicht alles gesehen habe, aber wenn ich hingeguckt habe, hat Matthew Stevens irgendwelche wahnwitzigen langen Roten gelocht. Er hat am Ende mit 8 zu 10 verloren und vielleicht liegt es am Ende im 14. Frame, als er eine fantastische Clearance hatte und am Ende Pink verschoss und Jack Liesowski abräumen konnte. Aber Matthew Stevens hat hier einen großen Kampf angeboten und Jack Liesowski wird heilfroh sein, da durchgekommen zu sein und er wird heilfroh sein, dass er in der ersten Session schon einen 6 zu 3 Vorsprung herausgearbeitet hatte.
Genau, und er wird jetzt heilfroh sein, dass er in der nächsten Runde gehörig auf die Mütze bekommen wird von Neil Robertson, denn da muss er seine Chancen doch deutlich besser nutzen, als er das gegen Matthew Stevens getan hat. Stevens so ein bisschen Vintage-Style zu Beginn der zweiten Session. 3 zu 6 hinten gelegen und die ersten drei Frames in Rekordzeit aufgeholt, zum 6 zu 6 zurückgekommen. Also toller Auftritt vom Waliser bis dahin. Und dann übernahm Jack Liesowski wieder das Zepter und du hast den 14. Film angesprochen, der, glaube ich, auch wirklich vorentscheidend war. Zumindest vorentscheidend für Jack Liesowski in dem Sinne, dass er seinen 9 zu 6 Vorsprung dann mehr oder weniger über die Ziellinie geschleppt hat. Denn Matthew Stevens war nicht klein zu kriegen, der holte sich ja dann nochmal zwei Frames und war auch im 18. Frame durchaus gut dabei. Hätte mit zwei guten Möglichkeiten da durchaus auch nochmal den Entscheidungsframe, auf den wir ja immer noch warten, erzwingen können. Aber Jack Liesowski hatte dann andere Pläne, ist da wirklich über die Ziellinie gekrochen. Wenn man so will, wechselte sich gestern gerade in der zweiten Session wieder so ein bisschen Genie und Wahnsinn ab bei Jack Liesowski, wie wir das ja wirklich häufiger auch bei ihm gesehen haben. Und er gab dann auch selber zu, dass er heilfroh war, dass er das über die Ziellinie irgendwie gerettet hat, weil wäre das in den Entscheidungsframe gegangen, wäre Matthew Stevens, glaube ich, sogar, und das ist ungewöhnlich, dass man das über Matthew Stevens sagt, vielleicht auch so ein bisschen der mit den besseren Karten gewesen. Also toller Auftritt vom Waliser, der, glaube ich, auch sehr glücklich war, hier im Crucible nochmal spielen zu dürfen, dass er es durch die Quali geschafft hat. Und Jack Liesowski wird sich richtig, richtig doll steigern müssen, wenn er gegen den Robertson, zumindest wenn der so spielt, wie er es in dieser Saison und wie er es in der ersten Runde gegen Ashley Jugel ja auch schon teilweise getan hat, wird tun, dann wird Jack Liesowski da gehörige Portionen mehr anbieten müssen, gerade was den taktischen Bereich angeht und vor allem auch was die Einstellung dieser doofen kleinen Fehler angeht.
Taktische Einstellungen, taktisches Meisterstück, da können wir dann da gleich auf John Higgins rübergehen. Der hat nämlich gestern gegen Tapchai Unu auch eine Handvoll zu tun gehabt. Der hatte nach der ersten Session mit 4 zu 5 zurückgelegen und war dann allerdings an den Tisch zurückgekommen und hat es am Ende mit 10 zu 7 gewonnen. Aber so leicht puckerte das Herz bei John Higgins auch.
Ja, Und ich glaube, Tapchanu wird sich heute auch wieder so ein bisschen fragen, ob da nicht mehr drin war. Wie schon so oft beim Crucible, im Crucible-Auftritt gegen Judd Trump hat er ja gut mitgehalten, gegen Roddy klar auf die Mütze bekommen, aber auch beide Matches gegen John Higgins verliefen tatsächlich dann auch relativ ähnlich. Also da war deutlich mehr drin für den Thailänder. Und der kam gestern in der zweiten Session wirklich nicht so vernünftig in Breaks, wie er das in der ersten Session noch getan hat. Und das darf man sich gegen John Higgins dann nicht erlauben, der sich gleich zu Beginn der Session 4 von 5 Frames in Folge holte. Und damit war das Ding im Prinzip so gut wie durch. Denn das waren fast alles Frames, in denen John Higgins mehr als nur eine oder zwei Chancen brauchte, um die Frames sicher zu machen. Aber er bekam diese Gelegenheiten dann eben auch vom Thailänder. Und auch wenn sich der den 15. Frame noch holen konnte und damit dann immerhin nochmal auf 7 zu 8 verkürzte, da war im Prinzip für mich das Match schon so gut wie gelaufen, denn John Higgins wirkte jetzt auch deutlich stabiler, als es phasenweise noch in der ersten Session der Fall war, aus der Tapcha Onuya eigentlich mit einer mindestens 6 zu 3 Führung hätte rausgehen müssen. Und genau das hat sich dann eben gestern auch gerecht. John Higgins in brillanter Art und Weise dann immer wieder mit tollen Breaks, immer wieder mit fantastischen Safeties, also das war wirklich toll anzuschauen und hat wirklich auch mit an seine besten Zeiten in dieser Saison erinnert. Alles in allem aber halte ich John Higgins zumindest mit der Konstanzfrage und mit der Gesamtleistung aus dem Match gegen Tapcha Onu jetzt noch nicht für den wirklichen Titelkandidaten. Und wie gesagt, Tapcha Onu muss sich so ein bisschen fragen, warum er seine Chancen nicht einfach deutlich besser nutzt. Ja, und dann nächstes Jahr vielleicht mal hoffen, dass er ein bisschen besseres Losglück vielleicht hat. Vielleicht gibt es da mal Mark Selby oder Ronnie O'Sullivan mal wieder, wäre doch auch was.
Ja, und vielleicht gibt es jetzt erstmal Ngoc Phan Sai Kham, weil der führt gegen Lucas Brissell mit 6 zu 3. Und wir sprechen so häufig über Lucas Brissell und sagen, ja, vielleicht, der hat dann so seinen Durchbruch. Wir warten nur alle auf seinen Durchbruch. Könnte sein, dass er noch ein weiteres Jahr auf seinen Durchbruch, jedenfalls im Crucible, wird warten müssen.
Ja, ist ja eine Wahnsinnsstatistik, ne? Der Lucas Brissell hat noch kein einziges Match im Crucible gewonnen. Und wenn man sich angeschaut hat, wie der Belgier gestern gespielt hat, dann wundert einen das leider auch nicht so wirklich, denn das war sehr wenig, was er da angeboten hat. Ein paar gute Bälle waren dabei, ein paar, ja, gute Ansätze im Breakbuilding, aber kein einziges Break von mehr als 50 Punkten. Sehr viele einfache Fehler, gerade zu Beginn des Matches. Und das hat nochmal sein Kam, der jetzt nun wirklich nicht brillant gespielt hat, auch wenn zwei Centuries dabei waren, eine 110, eine 127. Aber alles in allem war das auch vom Thailänder jetzt nicht das berauschende Spiel, was der ja auch durchaus kann und was er ja auch schon im Crucible gezeigt hat. Aber er hat den Belgier erfolgreich auf Distanz gehalten und er hätte sogar noch höher führen können. Lag ja schon mit 6 zu 1 vorne und hat in den letzten zwei Frames dann so ein bisschen abreißen lassen müssen. Da hat Luca Brissell dann letztendlich beide Frames sich auf die Farben gesichert mit kleineren Breaks. Also Noppon sein Kamm hätte hier durchaus auch 7 zu 2 oder 8 zu 1 führen können. Und dann wäre das Ding schon komplett durch. So hat Luca Brissell jetzt vielleicht, wenn er heute dann einen komplett anderen Tag erwischt, vielleicht nochmal etwas bessere Karten. Heute gibt es ja dann nur zwei Sessions. Muss um 14 Uhr wieder ran. Also ich hoffe, dass er gut geschlafen hat und dass er sich dann vielleicht nochmal reinarbeitet in dieses Match, denn das gestern war wirklich vor allem auch für die Saison, die er gespielt hat, ein sehr schwacher Auftritt.
Heute werden nur zwei Sessions gespielt, du hast es gesagt. Um 14 Uhr Luca Brissell gegen Ngoc Phan Sai Kham, die zweite Runde oder die zweite Session. Und die erste Runde wird abgeschlossen mit dem Match zwischen Judd Trump und Hossein Wafai. Die haben gestern ihre ersten neun Frames gespielt. Und wir können sagen, es war nicht das überragendste Niveau, aber Judd Trump führt im Moment relativ komfortabel mit 6 zu 3.
Ja, und weiß, glaube ich, selber nicht warum, denn das war von beiden kein gutes Match. Judd Trump war der bessere von zwei Spielern, die, ja, weiß ich nicht, entweder mit Nervosität zu kämpfen hatten oder beide nicht so recht wussten, was sie von diesem ja auch wirklich als richtiges Highlight-Match der ersten Runde anvisierten Match erwarten sollen. Hossein Wafai war unter aller Kanone würde ich jetzt nicht sagen, aber das war nichts. Also da war nichts zu sehen von der Souveränität, von diesem von diesem Willen und von der Spielfreude, die er beim Shootout hatte teilweise, die er in der WM-Qualifikation, die ihn ja da auch durchgetragen hat, also die Leistungsfähigkeit bei ihm war einfach nicht da. Der hatte unter 85% Locherfolg phasenweise, also das war alles in allem nicht sonderlich gut. Ja, Trump hat nicht brillant gespielt, hat seine Breaks dann aber phasenweise relativ gut durchgezogen und sich immer wieder Chancen erarbeitet, auch durch ganz gute Safeties, aber war jetzt auch nicht fehlerfrei. Also der hat auch einige Lochfehler eingebaut, die Hossein Wafai deutlich besser nutzen hätte müssen. Also vielleicht legt Ronnie O'Sullivan dann heute mal Hossein Wafai ein Karriereende an, ne? Denn so wie der Auftritt gestern war, muss da mehr kommen. Klar, für ihn ist es ein Debüt, darf man nicht vergessen, auch wenn der natürlich viel Erfahrung hat inzwischen und einen ersten Titel hat. Im Crucible ist er das erste Mal dabei. Insofern darf man da noch ein bisschen was verzeihen. Aber ich muss sagen, das Match ist für mich bisher mit das Enttäuschendste der ersten Runde. Einfach, weil ich mir deutlich mehr davon erwartet hätte. Und Judd Trump, ja, weiß man jetzt auch noch nicht so viel mit anzufangen, denn wirklich so gut war das jetzt insgesamt auch noch nicht, auch wenn Century dabei war, aber alles in allem wurde er bisher einfach zu wenig gefordert, um dieses Match wirklich irgendwie auch als Gradmesser anzusehen für den weiteren Turnierverlauf, also muss ich sagen, hatte ich mir deutlich mehr erwartet und ich denke mal, das sieht Hossein Wafai ähnlich.
6-3 also für Judd Trump gegen Hossein Wafai. Heute geht's wie gesagt weiter mit der ersten Runde und die schließen wir ab, aber es geht auch heute los mit der zweiten Runde und da fangen wir an mit den Matches zwischen Jackson Paige und Mark Williams und Zhao Jintong gegen Stephen Maguire. Jackson Paige gegen Mark Williams. Mark Williams hat Jackson Paige so ein bisschen als den vierten Sohn bezeichnet.
Ja, das wird laut heute. Da kann einem Luca Brissell noch an seinen Kamm vielleicht leid tun. Wobei, vielleicht tut es den beiden ganz gut, wenn sie so ein bisschen unbeachtet in Anführungsstrichen spielen. Da ist ganz gut, dass diese riesen Trennwand dazwischen ist. Also, das wird wirklich eine walisische Festspiele heute zwischen Jackson Paige und Mark Williams. Also, wenn auch wieder so viele walisische Fans dabei sind, wie in der ersten Runde bei Michael White gegen Mark Williams zum Beispiel. Und auch Jackson Paige hat sich ja unheimlich viele Sympathien geholt in seinem ersten Match. Das hat man ja auch gemerkt. Hat er da das Publikum komplett auf seiner Seite gegen Barry Hawkins. Also, das wird ein tolles Duell. Ich hoffe, dass beide sich nicht so ein bisschen gegenseitig hemmen. Das kann ja auch passieren, weil die sich ja sehr gut kennen. Und natürlich auch persönlich und emotional dann ein bisschen anders dabei sind. Also bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, wenn jemand das abschütteln kann, dann vermutlich Mark Williams. Und ja, am Abend gibt es ja dann auch noch die erste Session zwischen Zhao Jintong und Stephen Maguire. Da können wir uns, glaube ich, auf relativ wenige Safeties einstellen.
Wir werden morgen wieder darüber sprechen, hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Wie ihr es gewohnt seid, bringen wir täglich eine Zusammenfassung dessen, was alles im Crucible Theater passiert ist. Bis morgen.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.